Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Mit Lennart Pyritz, schön, dass Sie dabei sind. Mehr als 10 Meter groß und 7 Tonnen schwer konnte er werden. Spinosaurus. Im Wüstensand der Sahara wurden jetzt fossile Überreste dieser Dinosaurier gefunden, die neues Licht auf ihre Lebensweise werfen. Warum einer der Entdecker Spinosaurus als Höllenreiher bezeichnet, verraten wir gleich. Zuerst schauen wir auf das ambivalente Verhältnis zwischen Wissenschaft und künstlicher Intelligenz. Ideen testen, riesige Datenmengen analysieren, Programmcode schreiben oder Texte verfassen. KI hat sich mittlerweile fest im Forschungsbetrieb verankert. Oft als unterstützendes Werkzeug, als Assistent. Immer wieder werden mit KI aber auch ganze Artikel und Abbildungen generiert und Fälschungen produziert. Wie also umgehen mit den Chancen, aber vor allem auch den Risiken, die KI für die Forschung bereithält? Das war Thema auf einem Symposium der Ombudspersonen für gute wissenschaftliche Praxis in Deutschland, das bis heute Nachmittag in Berlin stattgefunden hat. Christine Westerhaus hat die Veranstaltung für uns verfolgt und ihren Beitrag dazu, wie die Wissenschaft in Zukunft mit KI umgehen könnte, beginnt sie mit einem Blick zurück.
Womöglich wäre eine der wichtigsten Entdeckungen in der Medizin übersehen worden, wenn künstliche Intelligenz schon Anfang des 20. Jahrhunderts in der Forschung mitgemischt hätte. Rein zufällig entdeckte Alexander Fleming 1928 das Antibiotikum Penicillin, weil seine Bakterienkulturen verschimmelt waren. Um den Schimmel herum hatte sich ein keimfreier Ring gebildet. So entdeckte der Bakteriologe, dass Schimmel Bakterien abtötet, wofür er später den Nobelpreis bekam. Ein Algorithmus hätte diesen bis dahin völlig unbekannten Zusammenhang nicht entdeckt, vermutet Anne Krüger. Sie leitet die Forschungsgruppe Reorganisation von Wissenspraktiken am Weizenbaum-Institut in Berlin. Ihre Sorge? Wenn Wissenschaftler KI erlaubten, bei der Planung von Experimenten mitzumischen, könne das den Erkenntnisgewinn dramatisch beeinflussen.
Generative KI hat einen Einfluss darauf, allein schon, welche Forschungsfrage ich eigentlich stelle. Nicht nur, wie Sachen besser gemacht werden können, sondern auch tatsächlich, wie Sachen überhaupt gemacht werden. Also inwieweit bestimmte Technik halt auch ermöglicht, bestimmte Forschungsfragen dann überhaupt zu stellen und auch bestimmte Vorgehensweisen dann zu ermöglichen, wohingegen dann wiederum halt andere tatsächlich ins Hintertreffen geraten können und man dann einen gewissen Pluralitätsverlust auch in der Wissenschaft erlebt.
Denn die Forschung lebt von Vielfalt, Zufallsbefunden und von Experimenten, die auch mal schiefgehen. Dafür seien KI-Modelle, die auf vorhandenem Wissen basieren, nicht ausgelegt. In manchen Forschungsfeldern könnten die Algorithmen aber auch sehr hilfreich sein, so Krüger.
Gerade wenn man große Datenmengen hat von einer bestimmten Sorte, quantitativ erhobener Daten, da nach Mustern zu suchen, ist natürlich was, was tatsächlich eine ganz neue Dimension von Forschung auch ermöglicht. Und ich habe mich auch mit Physikern beispielsweise unterhalten, die dann tatsächlich sagen, wir kommen jetzt hier zu Ergebnissen, die können wir gar nicht erklären, aber wir sehen, sie sind da und das zeigt uns die KI.
Generell sollten Forschende immer hinterfragen, wann und wo sie KI-Modelle einsetzen und wie sie Ergebnisse und Texte verwerten, die diese produzieren. Was erlaubt ist und was nicht, sei vielen Forschenden dabei gar nicht klar, sagt Katrin Frisch, wissenschaftliche Referentin des Projekts Forschungsdaten und künstliche Intelligenz beim Ombudsgremium für die wissenschaftliche Integrität in Deutschland.
Es gibt, glaube ich, im Moment eine sehr große Verunsicherung bei vielen WissenschaftlerInnen. Und das fängt an mit der ganz basalen Frage, darf ich das überhaupt nutzen? Darf ich generative KI nutzen? Und wenn ja, für was eigentlich?
Einheitliche Regelungen gäbe es bislang nicht, beklagt Katrin Frisch. Insbesondere bei Wissenschaftsverlagen, bei denen Forschenden ihre Publikationen einreichen, gäbe es einen regelrechten Flickenteppich an Richtlinien.
Diese Guidelines fallen aber teilweise sehr unterschiedlich aus. Manche widersprechen sich, also Verlage haben teilweise sehr unterschiedliche Anforderungen.
Transparenz erfordert aber auch den guten Willen der Forschenden. Sie müssten kenntlich machen, wann und wo sie KI einsetzen. Denn oft sei es unmöglich, im alltäglichen Forschungsbetrieb nachzuweisen, dass Artikel mit KI-Hilfe geschrieben oder Abbildungen von ihr generiert wurden, so Frisch.
Das ist tatsächlich ein großes Problem, weil wenn wir nicht nachweisen können, und zwar wirklich verlässlich nachweisen können, dass ein Text KI generiert ist oder ein Bild KI generiert ist, dann öffnet das natürlich gewisse Türen für Missbrauch dieser Technik. Und das ist natürlich keine gute Basis für den Wissenschaftsbetrieb.
Christine Westerhaus über die Chancen und Risiken, die künstliche Intelligenz für Forschungsprojekte und den wissenschaftlichen Publikationsprozess mit sich bringt. Impfstoffe sollen das Immunsystem aktivieren, um den Körper vor Krankheitserregern zu schützen. Dabei werden sie so konzipiert, dass der Körper gezielt gegen ganz bestimmte Erreger, wie zum Beispiel Grippeviren, SARS-CoV-2 oder RSV, vorgeht. Einige Impfstoffe haben neben dieser spezifischen Funktion aber noch einen unspezifischen Zusatznutzen. Sie stärken die Abwehr gegen Krankheitserreger auf breiter Basis, indem sie das angeborene Immunsystem anregen. Ein Forschungsteam aus den USA schlägt jetzt in der aktuellen Ausgabe der Fachzeitschrift Science vor, diesen unspezifischen Effekt gezielt zu nutzen. Zumindest bei Mäusen funktioniert das schon für ein paar Monate. Details von Volkert Wildermuth.
Wenn ein Virus oder Bakterium in den Körper gelangt, reagiert als erstes das angeborene Immunsystem. Es versetzt die Zellen in Verteidigungshaltung und zerstört einige Erreger. Das soll die Infektion in Schach halten, bis das spezifische Immunsystem nach ein paar Tagen die Erreger mit maßgeschneiderten Antikörpern und T-Zellen gezielt und hocheffektiv angehen kann. Bisherige Impfstoffe haben das Ziel, dieses spezifische Immunsystem zu aktivieren. Der Beitrag des angeborenen Immunsystems wurde weitgehend ignoriert. Ein Fehler, meint der Immunologe Barry Polandron von der Stanford University in den USA.
Das Faszinierende am angeborenen Immunsystem ist gerade, dass es nicht spezifisch ist. Wenn man es auf die richtige Art aktiviert, erhält man einen Schutz gegen viele, viele unterschiedliche Viren, Bakterien und so weiter.
Dieser Schutz hält allerdings nur für einige Tage, maximal 2 Wochen an. Einzelne bestehende Impfstoffe aktivieren, sozusagen als Nebeneffekt, das angeborene Immunsystem aber deutlich länger. Barry Polandron hat in früheren Arbeiten herausgefunden, dass dafür ein Wechselspiel zwischen den beiden Armen des Immunsystems entscheidend ist. In seinem neuartigen Impfansatz per Nasenspray sind deshalb 2 Komponenten enthalten. Einmal chemische Strukturen, die gezielt das angeborene Immunsystem anregen. Zum anderen ein Protein aus Hühnereiweiß, das eine starke Reaktion der T-Zellen des spezifischen Immunsystems auslöst.
Therein lies the trick.
Das ist der Trick. Die T-Zellen in der Lunge reagieren auf das Eiprotein. Aber zusätzlich signalisieren sie dem angeborenen Immunsystem, den Fresszellen in der Lunge, Jungs, schlaft nicht ein, bleibt ein paar Wochen aktiv. Solange wir da sind, halten wir euch wach.
We're gonna keep you awake.
In Stanford erhielten Mäuse erst mehrere Dosen von dem neuartigen Impfstoff in die Nase gesprüht. Anschließend wurden sie mit verschiedenen Coronaviren oder mit Bakterien infiziert, unter anderem mit Staphylococcus aureus. Normalerweise erkranken die Mäuse und verlieren stark an Gewicht. Den geimpften Tieren erging es deutlich besser.
In each of these cases we saw substantial protection.
In all diesen Fällen gab es einen erheblichen Schutz. Die Mäuse magerten nicht ab, es gab keine Entzündung in der Lunge. Und ganz entscheidend, die Viruslast fiel um den Faktor 700 ab. Das ist nicht wenig.
Selbst die Reaktion auf Allergene war nach der Impfung deutlich schwächer. In allen Fällen hielt der unspezifische Schutz in der Lunge um die 3 Monate lang an. Barry Polandron könnte sich vorstellen, einen solchen Impfstoff irgendwann auch bei Menschen in einer Pandemie einzusetzen, um die Zeit bis zur Entwicklung eines spezifischen Impfstoffs zu überbrücken. Oder auch einfach im Herbst, um sich vor den vielfältigen banalen oder auch gefährlichen Atemwegserregern zu schützen.
Also in diesem Mausmodell halte ich die Ergebnisse für sehr überzeugend,
sagt der Immunologe Leif-Erik Sander von der Berliner Charité. Allerdings werden die Mäuse für solche Experimente unter fast sterilen Bedingungen gehalten, hatten also vorab kaum Kontakt zu Viren. Menschen dagegen sind Jahr für Jahr mit durchschnittlich 5 oder 6 Atemwegserregern konfrontiert. Und genau wie der neue synthetische Impfstoff aktivieren diese Viren auf sozusagen natürlichen Wege sowohl das angeborene wie auch das spezifische Immunsystem.
Und deswegen ist eben die Frage, ob in einem erwachsenen Organismus, der sich ständig mit Erregern auseinandersetzt, so eine zusätzliche Behandlung auch den gleichen durchschlagenden Effekt, breiten Effekt gegen alles hätte.
We immunologists know that mice sometimes tend to exaggerate.
Wir Immunologen wissen, Mausversuche können übertreiben, gesteht Barry Polandron zu. Entscheidend seien deshalb klinische Studien mit Menschen, die sein Team derzeit vorbereitet. Ob es möglich ist, das angeborene Immunsystem tatsächlich effektiv und über Monate zu aktivieren, wird sich in einigen Jahren zeigen.
Viren, Bakterien, Allergene, ein Universalimpfstoff gegen Atemwegserreger wirkt im Mausexperiment. Volkert Wildermuth hat eingeordnet, was das auch für uns Menschen bedeuten könnte. Er galt als Hoffnungsträger für Alzheimer-Betroffene, Lecanemab. Seit dem 1. September ist ein Medikament mit diesem Wirkstoff in Deutschland auf dem Markt. Es soll den Krankheitsverlauf von Alzheimer im Frühstadium etwas abbremsen. Wie gut das tatsächlich funktioniert, ist umstritten. Gestern nun hat der gemeinsame Bundesausschuss aus Ärzteschaft, Krankenkassen und Kliniken mitgeteilt, dass er keinen Zusatznutzen bei Lecanemab sieht im Vergleich zu Alzheimer-Medikamenten, die schon länger verfügbar und deutlich günstiger sind. Bei mir im Studio ist jetzt der Arzt und Medizinjournalist Lukas Kohlenbach. Lukas, du beobachtest schon lange für uns alles um Lecanemab. Was bedeutet die Entscheidung des gemeinsamen Bundesausschusses jetzt für Menschen mit Alzheimer?
Ja, kurzfristig ändert sich erstmal nichts. Alle Betroffenen, die in den letzten Monaten schon erste Infusionen mit Lecanemab bekommen haben, die werden auch weiter behandelt. Und die gesetzlichen Krankenkassen tragen auch erstmal die Kosten dafür. Allerdings könnte sich das langfristig nun ändern. Innerhalb der nächsten 6 Monate müssen die gesetzlichen Krankenkassen mit dem Hersteller einen neuen Erstattungspreis vereinbaren. Und nach dieser Empfehlung des gemeinsamen Bundesausschusses dürften das ziemlich schwierige Verhandlungen werden. Möglicherweise mit der Folge, dass das Medikament vom deutschen Markt verschwindet.
Das würde dann heißen, dass Patientinnen und Patienten, die Lecanemab jetzt schon bekommen, dann eventuell nicht weiter damit behandelt werden könnten.
Ja, das betrifft nicht viele Menschen in Deutschland. Schätzungen zufolge sind jetzt erst so 400 Personen gerade, die schon Lecanemab bekommen. Weil das Ganze halt in den letzten Monaten erstmal ganz langsam angelaufen ist. Aber für die wäre das natürlich ein herber Einschnitt und einige Ärzte, Forschende und Fachgesellschaften haben nun auch Kritik an den Empfehlungen des Ausschusses geäußert.
Was genau wird da kritisiert?
Besonders deutlich wird da die Fachgesellschaft der deutschen Psychiaterinnen und Psychiater, kurz die GPPN, die schreiben in einer Pressemitteilung, die Entscheidung des gemeinsamen Bundesausschusses sei hochproblematisch. Und auch Vertreter der Fachgesellschaft für Neurologie äußern sich, denn Menschen mit Alzheimer werden in Deutschland sowohl von Psychiatern als auch von Neurologen behandelt. Und deren Fachgesellschaft, die sorgt sich nun, dass das Medikament bald nicht mehr zur Verfügung stehen könnte. Und der Generalsekretär der Deutschen Fachgesellschaft für Neurologie, Peter Berlitt, der befürchtet, dass die Demenzforschung in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern zurückfallen könnte. Denn wenn es Lecanemab hierzulande nicht mehr gäbe, dann könnte auch nicht weiter beobachtet werden, wie die Behandlung bei den Betroffenen anschlägt, so im wirklichen Praxisalltag außerhalb von so sehr kontrollierten Studienbedingungen.
Wie wahrscheinlich ist das denn, dass sich der Hersteller und die gesetzlichen Krankenkassen nicht einigen können? Gibt es da Erfahrungswerte aus der Vergangenheit?
Das ist sehr schwer zu sagen, denn die Vorstellungen für einen akzeptablen Preis, die dürften jetzt wahrscheinlich sehr weit auseinanderliegen. Der gemeinsame Bundesausschuss hat ja beurteilt, ob Lecanemab einen Zusatznutzen zu bisher eingesetzten Wirkstoffen hat. Das sind zum Beispiel die sogenannten Acetylcholinesterase-Hämmer. Die können zwar den Krankheitsverlauf von Alzheimer nicht abbremsen, so wie das Lecanemab tun soll, aber sie können ein bisschen die Symptome dämpfen. Diese Acetylcholinesterase-Hämmer, die sind aber schon seit mehr als 20 Jahren auf dem Markt und die kosten inzwischen nur noch rund 20 bis 30 Euro pro Monat. Das ist jetzt eigentlich so die Richtschnur, an der sich die gesetzlichen Krankenkassen bei den Verhandlungen orientieren müssten. Lecanemab kostet aktuell aber etwa das 100-fache davon. Komplett aus der Welt ist es aber nicht, dass sich die beiden Seiten am Ende einigen können. Das hat es in der Vergangenheit bei ähnlichen Fällen vereinzelt auch mal gegeben.
Nach 6 Monaten, also spätestens im August, müssten wir dazu mehr wissen. Jetzt ist seit kurzem ja noch ein weiterer ähnlicher Wirkstoff auf dem Markt. Donanemab heißt der. Sehen da die Chancen vielleicht besser aus?
Ja, da läuft aktuell noch das Bewertungsverfahren des gemeinsamen Bundesausschusses. Ein Beschluss soll bis April vorliegen. Aber ehrlich gesagt, auch hier sieht es nicht gut aus. Das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen, das für den Ausschuss immer so ein Dossier für die Nutzenbewertung erstellt, das hat auch hier schon gesagt, es sieht hier keinen Vorteil zu anderen schon verfügbaren Therapieverfahren.
Kein belegter Zusatznutzen, ungewisse Zukunft für das Alzheimer-Medikament Lecanemab nach der Bewertung durch den gemeinsamen Bundesausschuss und vielleicht auch für Donanemab. Die Reaktion darauf hat Lukas Kohlenbach zusammengefasst. Vielen Dank dafür. Spinosaurus, dagegen verblasst selbst der T-Rex. Mehr als 10 Meter groß konnte die Dinosaurierart werden. Spinosaurus hatte lange Kiefer, einen Knochenkamm auf dem Schädel, ein riesiges Rückensegel und einen langen Schwanz, der am Ende fächerartig verbreitert war, sowie ein Paddel. Dieser spezielle Mix aus Merkmalen und die Tatsache, dass die bisherigen Fossilienfunde auf ein Leben in der Nähe von Gewässern hinweisen, die haben schon vor langem eine Debatte über die Lebensweise der Tiere ausgelöst. Wie viel Zeit verbrachten sie im Wasser? Jagte Spinosaurus auch an Land? Zeigte die Art also eher Parallelen zu Delfinen oder doch zu Krokodilen? Im Fachjournal Science werden jetzt Fossilienfunde von Spinosaurus präsentiert, die die Diskussion wieder anfachen. Dagmar Röhrlich hat mit einem der Autoren gesprochen, zuerst über die abenteuerliche Entdeckung der Dino-Überreste.
I would actually say the dinosaur sort of found us.
Dieser Saurier habe sie gefunden, erzählt Paul Sereno von der University of Chicago augenzwinkernd. Und zwar in Djengebi im zentralen Sahara-Gebiet von Niger. Das zu Lebzeiten wohl schulbusgroße und mehrere Tonnen schwere Tier wartete in einer der Felsinseln inmitten des Dünenmeers. 2019 waren die Paläontologen auf der Rückfahrt von einer Expedition schon einmal dort gewesen, hatten schnell ein paar Knochenstücke eingesammelt und beschlossen, zurückzukehren. Die Pandemie verzögerte ihre Pläne. Erst 2022 schlugen sie an den GPS-Koordinaten von damals ihr Lager auf.
Es hätte keinen besseren Ort geben können, denn wir haben unsere Zelte sozusagen direkt in einem 95 Millionen Jahre alten Ökosystem errichtet, das in einer Weise überliefert war, die wir niemals erwartet hätten. Wir fanden direkt zwei Sauropoden. Den Schädel eines riesigen Süßwasserfischs, Carcharodontosaurus, also einen riesigen, fleischfressenden Dinosaurier, und dann Spinosaurus selbst.
Das Forschungsteam musste nicht einmal richtig suchen. Fossile Kieferknochen von Spinosaurus ragten direkt hinter dem Camp aus dem Boden. Eine Schnauze voll ineinandergreifender Zähne, schlank, spitz zulaufend, ähnlich wie bei einem Krokodil. Ideal, um glitschige Fische zu packen und festzuhalten.
Später, am selben ersten Tag, stolperte der spanische Paläontologe Dan Vidal, der auch die Schnauze entdeckt hatte, mehr oder weniger über einen weiteren Knochen. Zuerst dachte er, es sei die Wirbelsäule. Aber als er ihn genauer betrachtete, erkannte er, dass es sich um den Kamm des Dinosauriers handelte.
Auf dem Schädel saß ein gewaltiger Knochenkamm, sichelförmig und wie ein Krummschwert nach hinten geschwungen, deutlich größer und anders geformt, als bei der bislang einzigen sicher bekannten Spinosaurus-Art.
Oh mein Gott, das ist unglaublich. Aufgrund subtiler Merkmale hatten wir schon 2019 die Vermutung gehabt, dass es sich um eine neue Art handelt. Und schon eine Stunde nach unserer Ankunft gab es keinen Zweifel mehr.
Spinosaurus mirabilis war entdeckt. Dessen Schädel reißt eine alte Debatte neu auf. Bisherige Spinosaurus-Fossilien waren immer in der Nähe alter Küstenlinien und Deltas gefunden worden. Wie sehr also waren die Tiere an das aquatische Leben angepasst? Jagten oder tauchten sie als kräftige Schwimmer im offenen Wasser nach Beute oder paddelten sie eher im seichten Wasser? Spinosaurus mirabilis nun lebte hunderte Kilometer von der nächsten Küste entfernt in einem Flusssystem.
That is what I call a coup de grâce.
Das nenne ich einen Gnadenstoß für die Idee vom Räuber im offenen Meer. Das wäre so, als würde man einen Blauwal finden, der hier gestrandet ist. Das ist verrückt. Das ist unmöglich.
Danach war Spinosaurus kein aquatisches Tier, sondern eher eine Art gigantischer Reiher, der mit seinen langen Beinen auch noch in 2 Meter tiefem Wasser riesige Fische fing. Paul Sereno glaubt,
diese Dinosaurier haben zwar 150 Millionen Jahre lang die Landtiere dominiert, aber sie haben nie einen Fuß ins Wasser gesetzt, sodass man sie als Wassertiere bezeichnen könnte. Und das unterscheidet sie von fast allen anderen Gruppen, bei denen sich wasserlebende Arten entwickelt haben. Säugetiere, Reptilien, Schlangen, Ichthyosaurier, Plesiosaurier oder auch die Mosasaurier, die Echsen sind.
Die Debatte um Spinosaurus wird mit Sicherheit weitergehen.
Wie ein gigantischer Reiher. Fossilienfunde geben neue Einblicke, wie Spinosaurus gejagt und gelebt hat. Ein Beitrag von Dagmar Röhrlich war das. Und damit sind wir bei den Wissenschaftsmeldungen des Tages, heute von und mit Lukas Kohlenbach, den wir ja gerade schon gehört haben.
Die weißen Streifen von Clownfischen können verblassen. Zumindest für den roten Anemonenfisch ist das bekannt. Er ist ein naher Verwandter des echten Clownfisches. Der rote Anemonenfisch besitzt im Erwachsenenalter nur noch einen weißen Streifen. Als Jugendlicher sind es noch zwei. Wie schnell der weiße Streifen beim Erwachsenwerden verblasst, ist anscheinend auch davon abhängig, Mit wem die jungen Clownfische zusammenleben, das schreiben Biologen im Fachjournal PLOS Biology. Teilen sich junge Clownfische mit Erwachsenen zusammen eine Anemone, verblasst der Streifen schneller. Leben sie allein, sehen sie noch länger wie Jungtiere aus.
Rote Blutkörperchen nehmen in großer Höhe mehr Zucker auf.
Menschen, die in dünner Gebirgsluft leben, bilden mehr rote Blutkörperchen. Dadurch kann ihr Blut ausreichend Sauerstoff zu den Körperzellen transportieren, trotz des geringeren Sauerstoffgehalts der Atemluft. Doch anscheinend nehmen die Blutkörperchen unter diesen Bedingungen auch bis zu dreimal mehr Zucker auf. Das berichten Wissenschaftler im Fachjournal Cell Metabolism. Sie haben bei Experimenten mit Mäusen beobachtet, dass die zusätzliche Glucose den Blutkörperchen hilft, Sauerstoff effizient ans Gewebe abzugeben. Der gesteigerte Glukosebedarf der Blutkörperchen senkt auch den Blutzuckerspiegel. Das könnte erklären, warum Bewohner von Gebirgsregionen wie Tibet in Studien ein geringeres Risiko für Diabetes zeigen.
In Deutschland wird nun 6 Monate stillen empfohlen.
Bislang hatten Ärzte hierzulande Müttern empfohlen, in den ersten 4 bis 6 Lebensmonaten eines Säuglings ausschließlich zu stillen. Das wird nun etwas erweitert, wie aus der heute vorgestellten S3-Leitlinie zur Stilldauer hervorgeht. Darin heißt es, Mütter sollen möglichst bis zum vollendeten 6. Lebensmonat des Säuglings ausschließlich stillen. Danach kann das Neugeborene auch zusätzlich Beikost bekommen. Mindestens bis zum Ende des 1. Lebensjahres sollte es aber auch weiterhin noch mit Muttermilch ernährt werden. Die neue Leitlinie soll Ärztinnen und Hebammen helfen, Mütter einheitlich zu beraten. Sie sind nicht verpflichtend. Jede Frau kann frei entscheiden, wie lange sie ihr Neugeborenes stillen möchte.
Die Generalprobe für den Start der Mondmission Artemis II ist geglückt.
Das hat die US-Raumfahrtbehörde NASA mitgeteilt. Die für die Mission benötigte Riesenrakete SLS sei einmal voll betankt worden. Zudem hätten Ingenieure die Rakete technisch überprüft und alle erforderlichen Abläufe für ihren Start geprobt. Heute noch möchte die NASA einen konkreten Starttermin für Artemis II bekannt geben. Das früheste mögliche Startfenster öffnet sich am 6. März. Artemis II ist die erste bemannte NASA-Mondmission seit 50 Jahren. Bei der Mission soll der Mond umrundet werden. Eine Landung auf dem Erdtrabanten ist noch nicht vorgesehen. Eine US-Astronautin, 2 US-Astronauten und ein kanadischer Astronaut sollen an der 10 Tage dauernden Mission teilnehmen.
Und wir bleiben bei der NASA. Die hat nach der Starliner-Panne interne Fehler eingeräumt.
Das Raumschiff der US-Firma Boeing weise Konstruktions- und Entwicklungsdefizite auf, die behoben werden müssten. Das hat der NASA-Chef gesagt. Doch als das Starliner-Raumschiff im Juni 2024 wegen eines technischen Fehlers von der ISS ohne Menschen an Bord zur Erde zurückfliegen musste, habe es auch Fehler in der Entscheidungsfindung und Führung der NASA gegeben. Aufgrund der Panne hatten 2 Astronauten mehr als 9 Monate auf der Raumstation ausharren müssen.
Sternzeit, 20. Februar. Abendliche Viererkette aus Mondsichel und Planeten. Heute Abend leuchtet am Westhimmel eine Zickzacklinie aus der Mondsichel und den Planeten Saturn, Merkur und Venus. Nur recht selten sind gleich 3 Planeten so dicht beieinander zu sehen. Am höchsten steht die Mondsichel. Etwa eine Handspanne bei ausgestrecktem Arm unterhalb befindet sich Saturn. Der Ringplanet zieht sich allmählich vom Abendhimmel zurück. Ein gutes Stück rechts unterhalb Saturns zeigt sich Merkur, der innerste Planet. Er ist noch für wenige Tage so gut zu sehen wie sonst nie in diesem Jahr. Und unterhalb Merkurs, ganz dicht über dem Horizont, steht die Venus. Sie beginnt jetzt ihre Zeit als Abendstern. In einer Woche wird die Venus Merkur überholen, in 2 Wochen Saturn. Aber dann sind diese Planeten am Dämmerungshimmel kaum noch zu erkennen. Das abendliche Quartett besteht aus sehr unterschiedlichen Himmelskörpern. Der Mond, der kleinste von allen, ist eine Gesteinskugel ohne Atmosphäre. Merkur ist ihm recht ähnlich, allerdings ist es dort wegen der Sonnennähe sehr heiß. Die Venus hat in etwa Erdgröße. Ihre fast ausschließlich aus Kohlendioxid bestehende Atmosphäre ist 100-mal dichter als die der Erde. Weil das Kohlendioxid für einen katastrophalen Treibhauseffekt sorgt, ist es auf ihrer Oberfläche heißer als auf dem Merkur. Saturn schließlich ist eine riesige Gaskugel. Er hat fast den 10-fachen Erddurchmesser und ist von wunderschönen Ringen umgeben. 2 Gesteinsbälle, eine Gluthölle und eine beringte Gaskugel. Der Abendhimmel präsentiert die Vielfalt unseres Planetensystems.
Mit der abendlichen Viererkette aus Mondsichel und Planeten verabschieden wir uns heute sportlich bei Forschung aktuell. Mein Name ist Lennart Pyritz. Danke fürs Zuhören und bis bald.